Die große Sehnsucht nach Italien und nach diesem ganz besonderen Gefühl, das man nur da hat. Bei mir bricht es sofort aus, wenn ich durch die Bücher von Splendido blättere. Inzwischen ist ihr fünftes Buch erschienen, Aperitivo, und ich weiß nicht, wie sie es machen. Die Rezepte sind so cool und minimalistisch und die Fotos so lässig und dabei molto italiane und fangen irgendwie dieses Gefühl so gut ein. Mercedes Launstein und Juri Gottschall machen einfach Kochbücher, die Fernweh wecken oder die Lust, genauso wie sie zu leben, zwischen München und Italien. Aber wie machen die das? Hör mal in diese Folge rein, denn ich habe mit beiden gesprochen. Wenn dir dieser Podcast übrigens gefällt, dann abonnier doch den Newsletter. Alles, was du dafür brauchst, findest du unter derkochbuchpodcast.de. Außerdem erzähle ich dir dort, wie meine Kochbuchtests laufen und ein bisschen News von hinter den Kulissen. Den Link findest du natürlich auch in den Shownotes. Aber jetzt viel Spaß beim Hören. Juri Gottschall und Mercedes Launstein oder Mercedes Launstein und Juri Gottschall sind heute bei mir zu Gast im Kochbuch-Podcast. Ich freue mich total. Herzlich willkommen.
Hallo.
Hallo.
Schön, dass ihr meiner Einladung gefolgt seid. Und ich möchte diesen Podcast direkt beginnen mit einem Missverständnis. Denn wenn man über euch spricht, dann sagen viele Splendido. Aber das stimmt ja eigentlich schon mal gar nicht, oder?
Inwiefern jetzt?
Eigentlich müsste ja die Betonung auf der ersten Silbe liegen, oder?
Ja, das ist aber, also das, die Deutschen sagen das immer so. Also in Deutschland ist das einfach, ich weiß nicht, warum es ist. Unsere allererste italienische Lehrerin vor vielen Jahren hat uns mal gesagt, ihr müsst immer alle italienischen Wörter genauso betonen, wie ihr nicht denkt, dass sie sind, dann ist es meistens richtig. Und so verhält es sich mit Splendido auch.
Ja, ich glaube auch deshalb wir korrigieren das nie, wenn jemand Splendido sagt. Erstens, weil es ja generell immer so ein bisschen unangenehm ist, Leute so zu korrigieren, vor allem bei so Kleinigkeiten. Aber klar, für unser Ohr ist es immer so ein bisschen, natürlich heißt es Splendido, aber es ist auch irgendwie, ja, wie gesagt, ich bin sehr gewöhnt, dass wenn man jetzt in Deutschland interviewt wird oder angesprochen wird, dass die Leute einfach Splendido sagen und auch viele Leute, mit denen wir wirklich schon lange gemeinsam arbeiten, die das einfach auch immer noch so sagen und ja, dann ist es halt so.
Ihr habt es gerade schon erwähnt, ihr lernt schon viele Jahre Italienisch. Ist es ein gemeinsames Hobby gewesen, das ihr gestartet habt oder war das ein Interesse, was zufällig ihr beide hattet und schon bevor ihr euch kennengelernt habt?
Also ich glaube, schwer zu sagen. Also ich glaube, die Liebe zu Italien kommt schon zum großen Teil auch über die Küche, beziehungsweise über die Liebe zum guten Essen und zu guten Lebensmitteln. Und da kommt man an Italien eben nicht vorbei, wenn man das ernsthaft betreibt. Aber natürlich lieben wir auch die Kultur und die Sprache und das Land und noch sehr viel anderes mehr. Aber warum wir angefangen haben, das wirklich ernsthaft zu lernen, also es ist echt schon ewig her. Ja, wahrscheinlich ist dem einen, warum die meisten Leute anfangen, eine Sprache zu lernen. Wir haben halt gemerkt, es ist schöner, wenn man viel in einem Land sich aufhält, wenn man halt auch mit den Leuten auf natürliche Weise sprechen kann. Und wir haben dann, aber das klingt jetzt auch so, als hätten wir das studiert. So ist es auch wirklich nicht. Wir haben ganz zu Beginn, wann war das? 15 Jahre her vielleicht oder 12 oder
Ja,
10, sowas.
ich wollte gerade sagen, so kann das nicht her sein, aber wahrscheinlich ist es
so
auch
war es
so.
um den Dreh, hatten wir halt so für den Anfang eine Lehrerin, die hier uns in München einmal die Woche eine Stunde gegeben hat und dann auch nochmal eine und dann irgendwann konnten wir sozusagen die Grundlagen und der Rest hat sich ergeben, so.
Ja, zumal wenn ja dann, also wenn man viel in Italien ist, also es ist ja, kennt ja jeder,
Ja,
das,
natürlich.
dann lernt man ja doch sehr hoch beschleunigt auf einmal, weil man halt an jeder Straßenecke mit Leuten quatscht und dann, ehe man sich versieht, ist die Sprache doch ganz gut ausgebildet.
Das heißt, ihr habt angefangen, Italienisch zu lernen, weil ihr viel in Italien wart, oder wart ihr viel in Italien, weil ihr dann auch Italienisch gelernt habt?
Nee, schon Ersteres. Also wir waren einfach viel in Italien und haben uns dann ja auch eine ganze Menge erstmal selber beigebracht und haben gedacht, naja, aber jetzt noch Bisschen grammatische Basics und so, genau, kam das. Also, ich glaube, wenn man in München lebt und auch zum Teil in München aufwächst, dann ist man sowieso schon von Kindesbeinen an mit Italien doch vertrauter, weil das natürlich einfach nahe liegt. Und insofern, kann jetzt nicht die Rede davon sein, dass wir zuerst Italienisch gelernt haben und dann Italien
Nein, das
kennengelernt
wäre auch
haben.
komisch.
Das
Und eine
wäre
unnatürliche Reihenfolge
komisch.
wahrscheinlich. Aber wir wollten
Gibt
es
ja
halt
Leute, die so
ein bisschen professionalisieren dann
darauf
sozusagen.
angehen.
Und kam daraus dann da auch die Idee, euer Magazin zu gründen, weil Splendido ist ja als allererstes, möchte man das einen Blog nennen? Ihr nennt es Magazin für Esskultur, Kochen und die Suche nach guten Lebensmitteln. Ist es aus diesem vielen Italiensein entstanden, dass ihr gesagt habt, komm, da können wir was draus machen?
Ja, und aus dem vielen Kochen vor allem.
Ja.
Also eigentlich hat es so angefangen. Also wir kommen ja beide aus dem Journalismus. Wir haben uns auch kennengelernt bei der Süddeutschen Zeitung. Ich habe da Fotos gemacht und Texte geschrieben. Mercedes hat da in der Redaktion gearbeitet und später dann auch lange Zeit frei. Und wir haben halt viele Geschichten immer zusammen gemacht und waren halt immer so als Team irgendwie unterwegs zu verschiedensten Dingen. Aber ich glaube, die Liebe zum Essen hat uns schnell verbunden oder geeint. Und wie das so ist, ist das dann vielleicht auch so eine Art Berufskrankheit, dass man dann irgendwann sagt, da könnte man doch was draus machen. Und wir wollten auch so ein bisschen weg von diesem Zeitungsdasein, das so langsam immer mehr gestorben ist und uns nicht mehr so gut gefallen hat. Und wir wollten auch immer schon, also sowieso selbstständig arbeiten also wir haben auch bei der Zeitung immer selbstständig gearbeitet, waren nie irgendwie angestellt oder da fest so. Aber wir wollten halt noch freier sein eigentlich und dann lag es irgendwie nahe, seine Leidenschaft so ein bisschen zu professionalisieren, ähnlich wie mit der Sprache eigentlich auch, dass man gesagt hat, wir mögen das eh, genauso wie wir auch Sprache mögen, so mögen wir auch Essen oder Kochen oder gutes Essen und Qualität und all diese Dinge. Und dann haben wir einfach mal aufgeschrieben, angefangen aufzuschreiben sozusagen, was wir jeden Tag kochen oder
Ja.
so, also so simpel eigentlich. Und
Ich glaube, es liegt auch daran, dass wir beide sehr einfach immer das sehr logisch fanden, dass man eigentlich den organischen Bewegungen des Lebens folgt und hat einfach eins das andere ergeben. Wir haben gemerkt, wir verstehen uns unglaublich gut, wir haben unglaublich viele gemeinsame Interessen, wir können professionell als Team wahnsinnig gut arbeiten. Und genau, so wie Ruiz eigentlich gerade schon skizziert hat, hat es dann irgendwie ergeben
ja.
und es war für uns irgendwie logisch zu sagen, wir möchten gemeinsam uns was aufbauen, was könnte das sein? Ich glaube, anfangs hatten wir auch noch gar nicht diesen Italien-Fokus. Das hat sich zwar dann schnell ergeben, weil wir gemerkt haben, auch dieser Italien-Fokus war irgendwie so ein organischer roter Faden in unserer Arbeit. Und dann haben wir gedacht, ja, es ist irgendwie schön, das immer weiter zu fokussieren und zu sagen, ja, das, was wir wirklich gut kennen und können und wo wir auch mit einem guten Gewissen in einer Tiefe darüber erzählen können, sollte doch eigentlich unser Fokus sein. Und vielleicht streicht man alles andere Unnötige drumherum weg und sagt, das jetzt so und auf unsere Art und Weise.
Und wir haben das von Anfang an Magazin genannt, weil wir, glaube ich, so ein bisschen diesen Magazin-Gedanken einfach so hatten, wie auch aus unserer anderen Arbeit so ein bisschen. Und wir wollten halt auch nie so Blogger im Sinne von, wir müssen da irgendwie mit Werbung und Produktempfehlungen, für die wir bezahlt werden und Influencer da sein. Das wollten wir alles nicht. Wir wollten einfach nur schreiben und möglichst frei dabei sein. Und da lag uns, glaube ich, irgendwie das Magazinige so ein bisschen näher so. Und deswegen haben wir uns dann halt auch von Anfang an so genannt so.
Ja, wir hatten gehofft anfangs noch, dass wir auch klassisch Magazinik dann über separat gebuchte Werbeanzeigen. Also natürlich waren wir nie ein Printmagazin, aber es gab es ja anfangs auch noch online. Ich meine, es gibt bis heute Bannerwerbung, ne? Aber und wir hatten uns so erträumt, dass es so funktionieren kann und wir dann auch eine schön saubere Trennung haben und weiter unsere journalistische Unabhängigkeit fahren und vielleicht irgendwie jemanden haben, der sich um die Werbeanzeigen kümmert. Und das war natürlich irgendwie ein bisschen Wunschdenken und damals war dann sehr schnell abzusehen, dass so die Finanzierung von Online-Magazinen überhaupt nicht mehr funktioniert und dann war ziemlich schnell klar, jetzt müssen wir uns wirklich entscheiden. Entweder wir schlagen diesen Influencer-Weg ein, was gar nicht zur Debatte stand, oder es müssen andere Formen der Finanzierung her. Und wir haben dann anfangs eigentlich immer mehr noch davon gelebt, dass wir weiterhin einfach als Journalisten kulinarische Inhalte für Magazine produziert haben nebenbei und die verkauft haben. Und dann mit der Pandemie kam eigentlich so, der war wie so ein großer Paukenschlag, wo wir dann auch aus verschiedenen anderen Gründen einfach diesen Online-Shop gegründet haben, um da so ein bisschen Merch zu verkaufen und unseren Jahreskalender und solche Sachen. Und dann haben wir plötzlich gemerkt, oh, das ist ja ein total guter Weg für uns, weil wir da das alles in der Hand haben und unsere Seele nicht verkaufen, sondern einfach nur das tun, was die Leute auch wieder, dieses organische Prinzip eigentlich. Unsere Leser, die auch schon sehr viele geworden waren zu dem Zeitpunkt 2020, haben uns unablässig geschrieben, ja, es ist ja toll, also es ist toll, dass ihr uns immer sagt, was ihr für super Produkte habt und wo man die in Italien kaufen kann. Aber ganz ehrlich, ich will die jetzt bei euch kaufen oder ihr sollt mir sagen, wo im Internet ich die bestellen kann. Und wir immer gesagt haben, sorry, können wir euch nicht bieten. Und irgendwann haben wir dann gesagt,
Am
nee.
Anfang haben wir noch so
Ja.
kooperiert mit Händlern und haben dann so versucht,
Stimmt.
so mit Händlern so Deals zu machen, dass wir gesagt haben, bei denen könnt ihr das kaufen und dann haben wir dafür was gekriegt, aber es ist alles wahnsinnig umständlich gewesen und so weiter. Und wir hatten ja von Anfang an auf unserer Seite auch diese Landkarte, wo wir so gute Produzenten von guten Lebensmitteln in Italien immer besucht haben, einfach aus, ja, weil wir das irgendwie auch schon privat früher immer gemacht haben, also weil sich eigentlich unsere Reiserouten oft so anhand von Lebensmittelherstellern ergeben haben, so ein bisschen, oder anhand von Spezialitäten. Und wir waren dann immer bei denen so und haben dann da 2 Packungen Nudeln und 3 Flaschen Essig für zu Hause gekauft. Aber eigentlich haben die immer gehofft, dass wir sagen, wir nehmen jetzt gleich mal 2 Paletten und verkaufen die in Deutschland. Und wir haben das eigentlich auch so ein bisschen gehofft, weil wir dachten, das macht eigentlich voll Sinn. Und insofern hat es eigentlich gepasst. Und jetzt kennen wir die ja natürlich alle nochmal auf einer anderen Ebene sozusagen, aber jetzt kennen wir die halt als Abnehmer oder als Kooperationspartner, so dass wir halt mit denen arbeiten. Und das macht total, also es macht für uns Sinn, es macht für die Produzenten Sinn, für die Leser sowieso, es ist eigentlich für alle gut. Und trotzdem können wir noch sehr unabhängig arbeiten und unsere Texte schreiben und niemand muss dafür bezahlen. Und es gibt unzählige Rezepte frei zugänglich und wir können reinschreiben, was wir wollen, ohne dass wir Angst haben müssen, dass irgendjemand sich auf die Füße getreten fühlt oder wir da irgendwas erwähnen müssen, wenn wir keine Lust haben. Also es ist eigentlich ein sehr transparenter Weg so.
Während wir das erzählen, fällt mir auf, ist es wirklich, finde ich, immer wieder eine Empfehlung, auch für Leute, die jetzt gerade am Anfang ihres Lebens stehen, echt mit einem Vertrauen ins Leben reinzugehen, weil wirklich rückblickend analysiert, denke ich mir, wir haben immer versucht, so diese Wellen zu surfen und zu gucken, wo sind wir, was macht uns Spaß, wie stehen die Windbedingungen, was kommt uns entgegen, was können wir so nutzen, dass es uns dabei auch noch gut geht. Und eigentlich ist es, ja, es macht Spaß, das rückblickend zu betrachten auch.
Schon auch sehr viel Arbeit
Ja, das sowieso,
und sehr viel
aber
Planung und sehr viel Verhandeln und sehr viel Theorie und sehr viel Investitionen und so weiter. Also so einfach nur mit dem Windsurfen ist es jetzt auch nicht, würde ich sagen. Aber es funktioniert schon, wenn man dran glaubt und wenn man vor allem immer weitermacht.
ja, natürlich, auf jeden Fall. Es gibt ja immer, aber das kennt ja auch jeder, der irgendwann anfängt, Geld zu verdienen mit dem, was er macht und was er liebt. Natürlich kommen Punkte, an denen man sich mit Dingen auseinandersetzen muss, von denen man nie geglaubt hätte, dass sie auf einen zukommen und dass das jetzt leider wohl auch dazu gehört. Und zu sozusagen allen schönen Seiten gibt es ja auch immer die Kehrseite, die schlechte oder die unangenehme. Und dann braucht man natürlich einfach vor allem Biss, da auch durchzugehen und weiterzumachen und zu sagen, ich weiß ja, wofür ich es mache, und leider muss ich jetzt auch XYZ machen.
Ich bin ja seit 2020 im August treue Abonnentin. Ich habe nochmal nachgeschaut, wann ich die erste E-Mail von euch bekommen habe. Also klassisch in Corona wurdet ihr mir empfohlen. Ich glaube, da hatte ich mich reingefuchst in lange gärende Pizzateige und habe dann den Pizzateig von eurer Seite genommen und habe natürlich auch einen Kalender von euch hier hängen. Da hinten hängt er. Und bin sehr angetan von eurem Merch. Damals gab es unglaublich geile T-Shirts auch. Die waren so lustig. Da war ich ein bisschen spät dran. Ich hätte die alle bestellen sollen. Aber vielleicht kommen ja noch mal welche. Und inzwischen habt ihr euch wirklich ein bisschen sowas wie zu ne Mischung aus Rezepte, Anlaufstelle und virtuellem Alimentariladen entwickelt, möchte ich so sagen. Und das Schöne finde ich, ihr transportiert ja nicht nur Produkte, sondern damit auch so ein bisschen das Lebensgefühl. Ihr habt gerade schon gesagt, wenn man in München wohnt, da fühlt man sich immer so nah Italien. Ich habe auch eine Zeit lang in München gewohnt, da habe ich das auch so empfunden. Und ihr habt so schön das Lebensgefühl auf eurer Seite und auf euren oder in euren Dingen, das man gerne hätte, wenn man wie ihr so mondän zwischen München und Italien leben kann. Das finde ich das Schönste in eurem Lebenslauf, immer wenn man über euch liest, dann so, sie leben in München und Italien. So eigentlich ein Lebensziel. Geil.
Ja, das stimmt.
Ja.
Das gefällt uns auch sehr gut.
Ja.
Das kann man nicht anders sagen. Aber ja, das kann man eigentlich nicht viel hinzufügen. Also ich glaube, das Lebensgefühl oder was, wie du sagst, was wir da so transportieren, ist halt, uns hat halt immer gestört, dass viel, was über Italien und auch über die Küche geschrieben wurde, so in der deutschen Rezeption so ein bisschen oberflächlich war oder so ein bisschen eigentlich immer nur so die oberste Schicht angekratzt hat von dem, was eigentlich diese Küche und das Land und die tollen Lebensmittel wirklich können oder auszeichnen, so. Und das haben wir gerade auch, weil wir eben wirklich sehr viel vor Ort sind, gerade auch, weil wir die letzten Jahre wirklich unglaublich viel durch Italien gereist sind. Jetzt im Moment sind wir mehr in München als in Italien, weil wir jetzt auch mit dem Shop relativ gebunden sind hier und jetzt nicht mehr, also wir sind schon immer noch regelmäßig da natürlich, aber jetzt nicht mehr ganz so viel, aber wir haben einfach wahnsinnig viele Kontakte und wahnsinnig viel kennengelernt dadurch und haben echt gemerkt, dass man darüber echt nochmal ganz anders schreiben kann und nochmal ganz anders erzählen kann, als das in Deutschland oder auch in München oft gemacht wird. Denn selbst hier gibt es ja wahnsinnig viele italienische Lebensmittelläden zum Beispiel und in jedem Viertel gibt es irgend so einen kleinen Eckladen. Aber ganz viele haben auch wirklich nicht die guten Sachen so. Also die haben schon Sachen aus Italien und es ist auch total schön, dass es sowas gibt und wahrscheinlich wären wir neidisch, wenn wir in einer anderen Stadt leben würden, dass es das überhaupt hier so gibt. Aber das, was wir versuchen zu verkaufen oder zu importieren oder anzubieten, das ist schon nochmal von der Qualität und von der Besonderheit, sage ich mal, oder von dem, was es ist schon nochmal weit darüber. So. Und das war auch so ein bisschen unser Ziel, dass wir eben die Oberfläche durchdringen und ein bisschen tiefer gehen, genauso wie wir auch mit den Büchern und mit den Rezepten. Auch mit dem Sortiment, das wir anbieten, wirklich, also viele von den Sachen gibt es wirklich nur bei uns und wir haben wirklich sehr, sehr, sehr lange gesucht, um die in der Qualität zu bekommen, weil wir einfach aus Italien wissen, dass es diese Qualität gibt, aber die halt sehr selten hier überhaupt ankommt und so.
Ja.
Und ich glaube, da haben wir vielen Leuten schon die Augen geöffnet, die jetzt sagen, boah, so können Spaghetti schmecken, andere kaufe ich nicht mehr oder so, ich wusste gar nicht, dass Olivenöl auch so funktioniert oder eigentlich bei fast jedem Produkt, das wir verkaufen, haben wir sowas schon gehört, dass die Leute sagen, ach, das gibt's auch in richtig gut.
Ja, oder so, es gibt überhaupt Unterschiede
Ja.
zwischen Qualitäten. Ich meine, das muss man ja auch sagen, dass in Deutschland schon auch noch viel verbreitet ist, also außer unter Leuten, die jetzt wirklich genauso ticken wie wir, aber viel so dieses, was, Käse ist doch Käse und irgendwie das, Tomate ist Tomate, Spaghetti ist Spaghetti und es ist irgendwie so ein, so, ja, dass man überhaupt erstmal versteht, wie viele Zwischentöne oder Zwischenqualitätsstufen es da eigentlich gibt und was das eine auch vom anderen unterscheidet. Das war ja auch der große Fokus, deshalb in unserem zweiten Kochbuch, wo es ja wirklich eine ganz große Produktkunde auch drin gibt, dass da überhaupt erstmal so ein bisschen die Türen geöffnet werden zu den Welten der einzelnen Spezialitätengruppen. Und das ist schon was, wo drin. Ja, was auch, womit man sich wirklich wahnsinnig lang beschäftigen kann und wo man auch irgendwie immer tiefer geht und auch immer mehr kennenlernt. Und deshalb finde ich, also wir werden ja oft gefragt, ja, das ist doch jetzt mal auserzählt oder ist euch das nicht langweilig oder da gibt es doch gar nichts Neues jetzt mehr zu erkunden. Ihr habt da ja jetzt schon auch in den Kochbüchern alles bestimmt erzählt, was es in Italien überhaupt gibt. So, oder das Leute sagen, ach ja, italienische Küche, Pizza, Pasta, Salat. Und dann denke ich immer so, ja, nee, interessant. Wahrscheinlich ist das ein Vorurteil, was sich schnell irgendwie anbietet zu denken. Aber aus unserer Perspektive ist es tatsächlich das Gegenteil der Fall. Also bei jedem Buch jetzt wieder hatten wir das Problem, dass wir nicht wussten, wie wir jetzt priorisieren, was rein kann und was nicht. Es bleibt immer mehr unerzählt als erzählt. Und ich habe schon den Eindruck, wir können diesen Job noch sehr, sehr lange machen, weil das einfach immer wieder neue Dinge gibt, zumal das Land ja auch lebt und sich ja auch die Menschen, die dort wirken und arbeiten und Dinge produzieren, ja auch verändern und in neue Generationen sich entwickeln und man halt dadurch auch immer wieder merkt, dass dieses Bild, was eben noch vor ein paar Jahren, als wir anfingen, über Italien zu schreiben, dass es irgendwo auch vor 20 Jahren so ein bisschen stehen geblieben war und dass wir in Italien ein ganz anderes Italien und auch ganz andere Generation von Gastwirten und Produzenten erlebt haben und dachten, Wow, also da muss man ein bisschen aufholen in der Erzählung über diese kulinarische Kraft dieses Landes.
Das ist auch das Schöne, wenn man sich so sehr spezialisiert, wie wir jetzt eben auf Italien, dass man halt echt eintauchen kann. Es ist ein bisschen so, wie wenn man immer an den gleichen Ort in Urlaub fährt und entdeckt, lernt man den immer besser kennen und sieht immer mehr so die kleinen Details und die speziellen Läden und Restaurants oder sowas, wo andere Leute vielleicht sagen würden, oder da war ich schon, das kenne ich jetzt. Aber es gibt halt schon immer mehr, wenn man tief eintaucht. So. Und deswegen war es jetzt auch wichtig von Anfang an, uns wirklich so zu fokussieren und zu sagen, wir machen
Ja.
jetzt nicht einfach nur gut kochen. Man könnte sicher auch über Frankreich und tolle Küche erzählen, zum Beispiel, oder über Spanien oder was weiß ich. Aber wir wollten eben schon diese Spezialisierung und die dann wirklich bis ins kleinste Detail aufdröseln, so.
Italien-Nerds einfach. So kann man es zusammenfassen, würde ich sagen.
Italienische Küche-Nerds zumindest so.
Euer neues Buch, ich habe vorhin schon gesagt, eure Bücher sind anders. Das neue Buch Aperitivo ist nochmal anders. Es darf sogar glitzern, ist mir sofort aufgefallen. Die anderen glitzern nicht. Aperitivo glitzert.
Ja, das ist ein bisschen
Und
das Bargefühl, das wir so ein bisschen vor Augen hatten bei der Entscheidung. Wobei das gar nicht, das war, glaube ich, sogar die Idee des Verlags und nicht unsere in dem Fall. Aber es hat uns gut
wir haben es
gefallen.
großzügig erlaubt.
Ja.
Wir sind ja sehr, sehr stringent auch in der Grafik natürlich. Das zeichnet uns ja maßgeblich auch aus. Und natürlich ist es auch in der Kommunikation mit dem Verlag immer, also es ist mittlerweile schon etabliert natürlich, dass wir da sehr mitwirken und sehr maßgeblich auch vorgeben, wie wir das möchten und auch ein ganz großes Vetorecht haben bei Vorschlägen, die wiederum vom Verlag kommen und so. Und das, ja, aber das war in dem Fall, finde ich, sehr, sehr passend, und fügt sich da gut ein.
War das schwer, die neue Idee dem Verlag zu verkaufen? Also, wenn man euer Intro liest, denkt man so an einer Stelle, ja, stimmt, eigentlich ist es ein Snackbuch mit Getränkeempfehlungen. Also, wenn man es jetzt mal frech zusammenfassen wollen würde. Wir haben da überlegt, wir machen so ein Buch, da geht es so ein bisschen um Getränke, aber eigentlich ist Getränke nicht der Schwerpunkt. Es geht mehr so um Snacks.
Nee,
War
wir
das
haben das.
schwierig zu verkaufen? Weil gerade, ich finde, der Aperitivo ist gerade so ein Thema, dass man den Deutschen ein bisschen noch verkaufen muss. Dieses lässige, das ist keine richtige Mahlzeit. Wir treffen uns nur auf ein Getränk und einen kleinen Snack. So ein bisschen Afterwork kennt man vielleicht noch, aber
Und
das
das
ist
ist
es
auch
ja
keine
auch nicht so
Laufgitarre.
richtig. Ja.
Nee, also wir haben die Idee total mit dem Verlag gemeinsam entwickelt. Also das war da gab es überhaupt keinen Moment, wo wir das hätten verkaufen müssen. So, uns war nur wichtig, dass es um die Rezepte geht und nicht um die Getränke. Denn
Genau.
also wir haben natürlich vorher ein bisschen Recherche betrieben und es gibt unzählige Bücher, die Aperitivo heißen, aber es geht eigentlich immer um Getränke. Und wir wollten halt, klar, man muss die Getränke erwähnen, deswegen ist auch vorne ein Getränk drauf und deshalb gibt es auch ein paar Kapitel mit schönen Flaschen und ein paar Klassikern so. Aber das ist ja der kleinste Teil in dem Buch, das Hauptaugenmerk liegt da schon auf dem Essen und das war uns auch wichtig, dass Aperitivo eben, also unsere italienische Heimat ist ja in Norditalien und wenn man so Mailand oder Brescia oder Bergamo oder keine Ahnung, Padua und so weiter, diese ganzen Städte kennt. Das ist ja viel mehr als Oliven und Kartoffelchips und die gibt es zwar immer und die gehören auch zwingend dazu, aber es ist ja wirklich ja, es ist schon wie so eine Mahlzeit. Man isst halt sehr wenig von dieser Mahlzeit, aber es ist schon eine Auswahl und eine Kreativität und eine Vielfalt, die man so, glaube ich, gar nicht auf dem Schirm hat. Und das war uns eben wichtig, aufzuschreiben, was man da alles machen kann und was für Möglichkeiten es gibt. Und natürlich kann man ganz viel, was in dem Kochbuch ist, nicht nur zum Aperitivo servieren. Natürlich kann man das auch als kleines Mittagessen essen oder als Vorspeise. Manche Sachen sind auch so ein bisschen auf der Kippe zwischen Salat und Fingerfood und Aperitivo. Es ist nicht so ganz klassisch nur das, was in der Bar auf dem Tresen steht, aber schon sehr, sehr viel. Und wir wollten halt über das, wie es vorne drauf steht, über das Essen vor dem Essen schreiben und nicht über das Trinken sozusagen.
Ich finde auch die Getränke, also es gibt natürlich ein paar Getränke-Rezepte oder eigentlich Basics, also das ist das How-To. Eigentlich ist die Getränkeabteilung wieder mehr Warenkunde, was ich total spannend finde. Auch hier wieder der Gedanke, okay, jetzt fährst du nach Italien, stehst vor dem Regal im Supermarkt. wie kannst du jetzt irgendwie die richtige Flasche mit nach Hause nehmen? Da irgendwie Wegweiser zu sein, finde ich super spannend. Wollt ihr der geneigten Hörerin oder dem geneigten Hörenden mal ein bisschen erzählen über das Gefühl Aperitivo, wer das nicht kennt? Weil ich könnte mir vorstellen, dass wirklich sehr viele Menschen damit noch nicht so richtig in Berührung gekommen sind, was ein Aperitivo ist. In der Art, wie das in Bars in Italien gelebt wird.
Also ich würde sagen, es ist so, also es ist natürlich, wird natürlich in manchen Bars wird das natürlich zelebriert bis zum geht nicht mehr und in anderen ist es wahrscheinlich eher simpel, aber so ganz runtergebrochen aufs Allernötigste könnte man, glaube ich, sagen, egal wo man in Italien, sagen wir mal, zwischen 15 Uhr und 19 Uhr sich an einen Tisch setzt und ein Getränk bestellt, das nicht ein Kaffee ist, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass dazu noch ein Tablett kommt, wo mindestens Chips, Oliven, kleine
Erdnüsse.
Erdnüsse, Brote, kleine Pizzastücke oder Vergleichbares mit draufstehen und
Meistens zwei, drei Sachen.
meistens so zwei, drei.
Meistens tatsächlich Oliven und Chips und eben noch Erdnüsse
Ja, oder
oder kleine Pizzette.
so kleine Pizzette oder so, irgendwie so kleine Brotreste, die man irgendwie aus übrigen Teig noch
Und
gebacken
es.
hat oder sowas. Und dann ist das, was man, glaube ich, als erstes, wenn man das wirklich noch nie erlebt hat, also ich kann mir inzwischen schon fast gar nicht mehr vorstellen, dass man das noch nie erlebt hat, aber ich glaube, dass viele Leute das noch nie erlebt haben, dann denkt man wirklich erst mal vielleicht, da hat jemand einen Fehler gemacht und sagt, ich habe doch eigentlich gar nichts zu essen bestellt, weil das halt einfach, weil das schon viel ist, was dann da steht. Und natürlich ist das nicht
Teilweise,
so
ja.
gedacht, dass man das aufessen soll und es ist auch nicht so gedacht, dass man das bezahlen muss, was denn viele immer denken, nein, ich will das nicht, sondern es ist halt ein Angebot, dass man halt vielleicht ja auch noch einen kleinen Hunger hat und nicht nur Durst sozusagen. Und daran kann man sich dann nicht satt essen, sondern das kann man halt mal probieren. Und dann ist die lange Phase zwischen, weiß ich nicht, 17:30 Uhr und traditionell wird ja in Italien noch eher spät zu Abend gegessen. Keine Ahnung, 21 Uhr, wenn das so richtige Essen dann endlich auf dem Tisch steht, überbrückt so. Und das ist, denke ich, die Grundidee des Aperitivo, wenn man das so aufs ganz schlicht herunterbricht.
Und interessant ist, finde ich auch immer, dass tatsächlich, so wie Julia eingangs auch sagte, dass wenn man etwas bestellt, das nicht unbedingt jetzt ein Kaffee ist. Also es ist irgendwie wie so ein automatischer Servierauftrag bei bestimmten Getränken. Also wenn du jetzt ein Tonic Water auf Eis und Zitrone bestellst, also wirklich ja explizit Tonic, nicht Gin Tonic, sondern Tonic Water, was ja da in Italien auch völlig selbstverständlich bestellt wird, Mono. Oder eben eine Cola auf Eis oder klar, die alkoholischen Getränke dieser Art. Aber das ist schon, ja, das ist schon interessant, dass das wirklich direkt dann unausgesprochen zu
Ja.
diesen Getränken der gehört, dass das dann einfach mitkommt. Und
Und teilweise auch schon so am Nachmittag. Also jetzt
genau,
nicht erst
also so, nee,
abends.
nee, nee,
Nee.
genau. Und das ist, und ich glaube, so von der inneren Funktion ist es eben dieses, so langsam lässt die Spannung des Tages los. Und es wird damit einfach der Feierabend eingeläutet. Und es ist irgendwie klar, so jetzt irgendwie smoothen wir so ganz angenehm aus dem Tag ein bisschen raus
Ja,
und
und es
lassen
wird
ein
halt die
bisschen
Hungerphase
los.
überbrückt
Und
so ein bisschen.
genau.
Ja. Und dann gibt es natürlich noch die, die das richtig zelebrieren. So, wir waren jetzt, vor, als wir auch an dem Buch noch gearbeitet haben, zum Beispiel in Turin, da gibt es so ein paar ganz klassische Aperitivo-Bars, wo wirklich so das mehr oder weniger mit erfunden wurde oder zumindest sehr, sehr auf hohem Niveau gemacht wird. Da kriegt man dann wirklich so ein Menü und da kann man dann kleine Tramezzino-Stückchen auswählen und die werden dann frisch zubereitet und dann kommt eine kleine Etagere, wo oben ein bisschen kleine Brötchen mit Schinken drauf sind und dann, das ist dann schon so ein bisschen so die höhere Klasse sozusagen des Aperitivo. Aber auch das ist natürlich nur ein Zwischensnack, sage ich mal, oder ein Aperitivo eben.
Aber das wird man auch ganz schnell verstehen, wenn man durch Italien reist, dass Aperitivo eigentlich in jeder Region, in jeder Stadt ein bisschen was anderes bedeutet. Also es gibt ja dieses venezianische und es gibt einfach in jeder norditalienischen Region wirklich so einen ganz eigenen Stil. Und eben in Mailand ist es mittlerweile so ausgedehnt, dass man tatsächlich wie fast jedes Gericht hat, wenn es nur in einer kleinen Mini-Portion mit einem Zahnstocher serviert wird, ist es einfach Aperitivo. Also du könntest eigentlich egal von welchem Essen auf der Welt irgendwas nehmen. Also wirklich diese Mailänder Aperitivo-Buffets, die sind schon teilweise sehr überwältigend. Und in Mailand wurde ja auch dieser Begriff Apericena kultiviert, erfunden. und immer weiter perfektioniert, sodass dass es jetzt da tatsächlich so eine Art Abendessen-Ritual draus geworden ist. Aber eben
Oder
nicht,
Übergang fließend ist
genau,
sozusagen.
also wirklich nur dann auch unter diesem Begriff, dass man wirklich sagt, okay, heute Abend nicht Aperitivo, sondern heute Abend Apericena, und dann gibt es eben auch kein Cena mehr, also kein echtes Abendessen, sondern das ist dann eben
Wie
zusammengebracht.
Brunch am Abend.
Genau,
Mit
perfekt.
alkoholischen Getränken.
Ja,
Gehört
perfekt
Alkohol
gefunden.
automatisch dazu oder kann man auch ohne Alkohol super Aperitivo feiern?
Nee, das
Also ich
finde
glaube, es gibt kaum ein Land wie Italien, in dem man so gut oder kaum ein Land, in dem man so gut alkoholfreie Getränke genießen kann wie in Italien. Gerade auch diese ganzen kleinen Bitter- und Kräuterauszüge und was es alles gibt. Also ich würde sagen, ist das überhaupt, also das ist überhaupt nicht zwingend so.
Das war für uns auch total wichtig, dass das im Buch einen großen Platz bekommt. Also wir schreiben ja auch explizit über diesen alkoholfreien Aperitif, der völlig auf Augenhöhe neben den alkoholhaltigen Aperitivo-Varianten steht, weil es ist wirklich, gerade weil es ein Ritual ist, das viele in Italien ja tatsächlich täglich zelebrieren, weil es einfach wirklich Teil der Alltagskultur ist, wäre es ja auch auf eine Art, es ist ja, suchtfördernd und ungesund, wirklich jeden Abend dann zu trinken. Und insofern, es guckt einen halt auch niemand schief an, wenn man eben einfach einen Tonic Water trinkt oder
Ich fand das schon als Kind immer faszinierend auf Italienreisen, dass es diese ganzen kleinen Bittergetränke gab in kleinen Fläschchen, so 0,1 oder sowas, alkoholfrei. Und habe mir immer gedacht, boah, das schmeckt ja so geil, das ist so bitter und süß und kräuter. Wieso gibt es denn sowas in Deutschland eigentlich nicht? Und das war ja lange, 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 bevor man sich dazu entschlossen hat, dass es Trend ist, weniger Alkohol zu konsumieren. Inzwischen gibt es hier ja auch viel, was so ein bisschen in die Richtung gehen soll, dass es schmeckt wie ein alkoholisches Getränk, aber kein Alkohol hat. Aber das war ja immer so. Das war einfach immer normal, aber gar nicht als eine alkoholfreie Alternative, sondern es war halt einfach, es gab es halt einfach so. Es war halt einfach so, genauso ein bisschen so wie mit dem Fleisch und dem vegetarischen Essen, dass es einfach schon immer in Italien eine riesige Auswahl vegetarischer Gerichte gab, ohne dass irgendjemand sich jemals vegetarisch genannt hätte, sondern die waren halt einfach ohne Fleisch und standen genau gleichwertig neben den anderen. Und niemand hätte gesagt, ich verzichte auf Fleisch, ich bestelle was von der vegetarischen Karte, weil die gab es gar nicht oder die gibt es auch immer noch nicht, sondern es ist halt einfach so. Und so ist es, glaube ich, bei den Getränken auch immer gewesen.
Hat Aperitivo eine Jahreszeit?
Nee, würde ich überhaupt nicht sagen. Also natürlich ist es. Hängst du wieder?
Nee, jetzt hängt es nicht, oder? Nein, alles gut. Bitte.
Nee, ich glaube, dass man auf den ersten Blick meinen könnte, es passt ja nur in den Sommer, weil es natürlich irgendwie nach draußen passt und irgendwie in diese Sommerlaune passt und viele Italiener ja sowieso nur als Land des Sommers kennen und imaginieren. Aber tatsächlich ist es ja so, dass man, wenn man auch im Winter Italien bereist, die Leute sitzen sowieso draußen, haben halt ein kleines Daunenjäckchen an. Aber hat absolut keine Jahreszeit. Im Gegenteil, ich glaube, man braucht es im Winter mehr denn je, dass man auch da so ein kleines Entspannungsritual hat, das einem beim Loslassen des Alltags hilft. Und es gibt Heizpilze und es gibt
Also gibt es ja auch diese ganzen Drinnenbuffets, dass
drinnen,
dann so
total.
auf dem Bartresen einfach ganz viel aufgebaut wird und man sich das da holt
Und
und so.
natürlich in Italien ist ja die Piazza teilweise auch sehr abgelöst von den Piazzen in riesigen Einkaufszentren. Und dort tummelt sich natürlich auch zu jeder
Ja,
Jahreszeit
bestimmt.
die Aperitivo-Crowd und lebt das Leben halt ja, im Einkaufszentrum, was sie im
Im Dach über dem
Sommer.
Kopf, ja.
Ja, schreibt es so schön in dem Buch, der Aperitivo ist ein kleiner Moment der Schönheit und des Zusammenseins und dass man nicht bis zum Urlaub warten muss, um das zu erleben, sondern dass die Italiener sich das einfach oder die ItalienerInnen sich das einfach immer gönnen können, einfach zusammen zu sein und so ein bisschen wie die Engländer mit dem Pub, nur dass da der Fokus auf Bier ist wahrscheinlich.
Ja, oder finde ich auch in England hat mich immer sehr beruhigt und sehr inspiriert und sehr zum Nachahmen angeregt, die Tea Time. Das ist ja sowas Ähnliches, dass man sagt, oh ja, um 5 Uhr, da mache ich mir einfach einen Tee.
Und da gibt es auch Snacks dazu,
Genau,
wenn man das
die.
richtig klassisch macht.
Haiti, oder ich kenne mich nicht so sehr aus, aber
Naja, aber
ich
ja.
glaube, das ist wirklich was, wo man sich immer und immer wieder ein großes Vorbild dran nehmen kann, weil letztendlich ist es ja die Lebenskunst, die wir alle ein bisschen anstreben, glaube ich, dass man nicht sagt, ich hole mir meine Erholung in irgendwelchen vorher festgelegten, geplanten Erholungsinseln, wie eben dem Jahresurlaub oder dem Wochenende oder so, sondern dass man sagt, nee, die eigentliche Kunst ist es tatsächlich, inmitten des stressigen Alltags sich diese kleinen Pausen zu erlauben, innezuhalten und zu sagen, oh, uns allen wird es besser gehen. Wir alle werden unsere Energie angenehmer verteilen, wenn wir zwischendurch uns mal hinsetzen, durchatmen und sagen, hey, boah, schön die Umgebung mal wieder wahrnehmen, anstoßen, ein bisschen Freude haben. Und wie gesagt, eben, dass das auch nicht bedeuten muss, dass man sich jetzt besäuft. Ich finde das auch irgendwie ganz wichtig,
Oder
um
voll
dann,
ist.
ja, oder vollfrist oder sagt, hier schnell kostenlos alles rein damit. Und dass es wirklich ein Moment des Genusses ist und der auch Freundlichkeit zu sich selbst.
Und dieses kleine Portionenessen ist auch schön. Also dieses wenig Feines sozusagen bewusst genießen, das ist ja eigentlich auch sehr zeitgemäß und sehr, ja, irgendwie sehr, sehr angenehm, sehr wohltuend.
Jetzt sitze ich ja leider nicht im schönen München, wo es wahrscheinlich die ein oder andere coole Aperitivo-Bar gibt. In Berlin gab es noch eine, die war sehr berühmt. Da bin ich auch mal versagt, aber da hatten alkoholische Getränke auf jeden Fall eine Rolle an dem Abend. Ich sitze ja jetzt eher provinziell und ich habe jetzt also euer Buch. Machen Italiener und Italienerinnen das auch zu Hause, dass sie Leute einladen auf den Balkon, in den Garten, auf die Terrasse und sagen, komm mal vorbei auf ein Aperitivo, wollen wir uns noch treffen?
Eine gute Frage. Ich würde das eher als was, schon eher als was Öffentliches
Ich glaube, es ist ein bisschen wie mit
bezeichnen.
den Kaffeebars, also mit diesem mal kurz auf den Espresso sich an die Theke stellen und deshalb also in Stütze, ich würde ja fast mich zu der These versteigen, dass die meisten Italiener zu Hause gar nicht unbedingt Siebträgermaschinen haben, sondern Moccas für diesen Mokka-Kaffee. Und für den Siebträger-Kaffee gehen sie in die Bar, weil an jeder Straßenecke es mehrere gibt, die es fantastisch machen, den ganzen Tag kultivieren. Und da geht man einfach schnell rein und lagert das sozusagen aus. Und ich würde sagen, Aperitivo kann man ähnlich betrachten, dass man sich das nicht, dass es nicht etwas ist, was man zu Hause macht, sondern dass es eben genau das Angenehme fast ist, dass man dafür in die zahlreichen zur Verfügung stehenden Institutionen geht. Allerdings würde ich trotzdem sagen, dass es das natürlich auch gibt und dass sicherlich auch etwas ist, was man sehr lässig aus dem Ärmel zieht. Ich meine, nicht ohne Grund kann man den ganzen Aperitivo-Bedarf ja auch im Supermarkt in kilometerlangen Regalen für zu Hause einkaufen.
Bestimmt.
Und deshalb ist es schon so irgendwie auch eine Kunst, dass man immer Chips, Oliven und das Mindeste da hat für genau diese Momente.
Und selbst wenn es es nicht gibt, spricht nichts dagegen, dass man das trotzdem macht. Also,
Absolut.
ja. Oder dass man damit anfängt. Genau.
Wie habt ihr die Rezepte zusammengesucht? Also in euren Büchern sind die Rezepte ja nicht das übliche und dann in abgewandelter Version, was man aus anderen Büchern kennt, sondern es sind schon manchmal auch so die ganz speziellen, ich komme zurück auf das Wort nerdigen, recherchierten, spezielleren regionalen Rezepte, die ihr da zusammensucht. Und beim Aperitivo-Buch habe ich auch das Gefühl, dass da natürlich so ein paar Standards sind, aber dass ihr schon auch ein bisschen gegraben habt und ein paar coole Sachen zusammengesucht habt.
Ja,
Wie geht ihr da vor?
das ist immer so eine Mischung, also jetzt nicht nur bei dem Buch, sondern eigentlich bei jedem Buch oder bei jedem Rezept, das wir so aufschreiben, aus Empfehlungen von Leuten, die wir kennen, von Erlebnisse, die wir haben, wenn wir in Italien sind und selber was essen oder bestellen, viel lesen von Speisekarten, von Restaurants, auch wenn man dann vielleicht gar nicht reingeht und dort isst, aber
Ja.
einfach schon, wir haben eine große Sammlung von
Ja.
abfotografierten
Ja.
Speisekarten von Nord bis Süd.
Schon so eine leichte Manie bei uns geworden.
Und allem solche Dinge oder auch mit den Produzenten, deren Lebensmittel wir teilweise verkaufen, die empfehlen uns dann manchmal Sachen, die man damit machen
Ja,
kann.
oder stellen uns was hin. Also,
Oder
wenn
stellen
wir
was
dort sind und
hin.
dann plötzlich wird was aufgetischt und dann denkt man, ach ja, sehr gute Idee.
Oder auch wenn man einkauft auf dem Markt oder im Geschäft, dass man dann mit den Verkäufern spricht und die sagen, geben einem die Empfehlung, was man daraus machen könnte. Und teilweise entwickeln wir das dann noch weiter, dass wir noch ein bisschen eine eigene Note damit reinbringen, obwohl das meiste eigentlich schon jetzt nicht von uns erfunden ist, in dem Sinne, dass wir uns das ausgedacht haben, sondern wir haben es schon eher, wie du sagst, zusammengetragen oder perfektioniert oder.
Oder was wir ja auch wirklich gerne machen, sind Rezepte, die eigentlich Prinzipien folgen. Oder das, was ich auch vorhin meinte, oder wo es auch ein kleines Kapitelchen im Buch gibt zum Thema zum Beispiel Aperitivo ist eigentlich die schönste Resteverwertungsstrategie der Welt, weil man eben aus Resten anderer Gerichte, die eigentlich vielleicht mal Hauptgerichte waren, wenn man sie nur gut genug in kleinen Portionchen arrangiert, ist es halt plötzlich ein Aperitivo, der allen wahnsinnig viel Freude bereitet und Genuss. Und sowas. Und was wir aber natürlich auch, oder was mir immer auch eine nördige Freude bereitet, ist auf italienischen Flohmärkten, der es ja zahlreiche gibt, die auch wirklich immer den Besuch wert sind, so uralte kleine italienische Kochbücher irgendwo rausfischen und dann wirklich so eine Art historische Rezeptrecherche anstellen. Und das finde ich auch immer wieder wahnsinnig faszinierend, was man da alles entdeckt. Und natürlich auch, oder ich weiß nicht, ob du es gesagt hattest, aber dieses auf dem Markt einkaufen und irgendwie nur mal kurz fragen, was genau würdest du jetzt empfehlen, mit der Sache zu machen? Und der Marktverkäufer oder die Marktverkäuferin einem dann sagt, ja, also auf jeden Fall machst du jetzt sofort das, was anderes steht gar nicht zur Debatte. Und man dann denkt, ah ja, okay, cool, mach ich.
Hast du da eine kleine Sammlung, Mercedes, von historischen italienischen Kochbüchern? Das finde ich spannend. Ich bin ja schließlich der Kochbuch-Podcast.
Stimmt. Ja, ich habe tatsächlich, die meisten liegen in Italien in unserer Wohnung, weil ich die dann auch da gerne lasse. Aber ich habe auch hier ein paar. Wir waren auch mal in, das war eigentlich wahnsinnig toll, das ist auch eine schöne Reiseempfehlung. Forlimpopoli, oder wie heißt der Ort? Ist es der Geburtsort von Pellegrino Artusi? Ich glaube schon, ist ja ein berühmter italienischer Kochbuchautor, eigentlich der große neben der Ada Boni. Die beiden haben ungefähr, ich glaube, zu einer ähnlichen Zeit gelebt und gewirkt. Und die beiden waren sehr der erstmalig eigentlich einer großen, haben sich verschrieben, der großen Niederschrift der sogenannten italienischen Küche, die ja eigentlich eine Zusammenfassung aus zahlreichen Regionalküchen ist. Genau, und die waren beide eigentlich, ja, ähnlich wie wir, sehr versessen auf diese immer tiefer gehende Recherche der italienischen Rezepte und Kulturen des Kochens. Und dort gibt es eben so eine Art Fondazione, also so eine Art Stiftung zu seinem Schaffen und eine riesige historische
Ja, das ist
Kochbuchbibliothek.
wirklich so ein Forschungsort. Also da
Ja.
werden auch Köche ausgebildet und es gibt ein
Ja.
Restaurant und es gibt.
Und es gibt einen ganz tollen kleinen Shop auch.
Ja, es gibt
Und mit
alles.
diesem Shop, also abgesehen davon, dass man da jederzeit hinfahren kann und in dieser Bibliothek eine tolle Recherche betreiben kann,
Oder Mittagessen. Nach
Mittagessen, oh ja, da gibt es ein
Originalrezepten
tolles
aus den
Restaurant.
alten Büchern natürlich.
Und in diesem Shop auf jeden Fall gibt es auch eine kleine Auswahl, ja, kleiner Büchlein, die sie, glaube ich, extra, ich weiß nicht, ob das im Eigenverlag ist, dort nochmal aufgelegt haben, alte Schriften, davon habe ich auch ein paar und ja, das macht halt einfach Riesenfreude und das Tolle ist auch, bestätigt ja ein bisschen unser Prinzip ohne grammgenaue Mengenangaben, dass die meisten dieser alten Kochbücher, übrigens aber auch nicht nur italienische, das fällt mir auch in ganz alten deutschen Kochbüchern oft auf, tatsächlich ohne Mengenangaben funktionieren und immer dieses Q.B., also Quanto basta, also so viel wie nötig übersetzt, preisen. Und ich liebe das. Also mir entspricht es sowieso. Und auch wenn ich das lese, ich fühle so richtig, wie so eine Last von mir abfällt, dass da nicht schon wieder jemand mich mit da grammgenauen Mengenangaben belästigt, die ich sowieso ignoriere beim Kochen, sondern dass einfach auch mir als Leser dieses Vertrauen entgegengebracht wird. So hier, ich sag dir, welche Zutaten ich nehme, ich sag dir, wie ich es mache, welche Menge du am Ende brauchst, weiß ich ja nicht, weil du musst ja auch gucken, für wie Leute du kochst.
Ja, und das funktioniert ja auch nicht, weil es ist
Ja.
halt ein Ei ist halt nicht immer gleich ein Ei groß und eine Tomate oder eine Zwiebel und so weiter. Es ist halt auch einfach, also wenn man das mal hinterfragt, funktioniert es. Weil so Gebäck und so funktioniert das natürlich, wenn man sagt 300 Gramm Mehl auf so und so viel was. Wobei selbst da funktioniert das
Das
nicht.
hatte ich
Ich bin
gestern
zum
erst, ja.
Beispiel ein passionierter Brotbäcker und ich weiß, wie unterschiedlich sich die Mehle im Vergleich zum Wasser verhalten. Und manchmal muss man so viel mehr Wasser nehmen und so viel weniger. Und wenn ich das aufschreiben wollte als Rezept, dann müsste ich erstmal vorne reinschreiben, wo die Leute das Mehl kaufen sollen, damit das Rezept überhaupt funktioniert, weil jedes Mehl ist anders. Und so ist es bei ganz vielen anderen
Ja.
Produkten ja auch eigentlich. Also man braucht immer auch die Erfahrung und das, man muss es halt immer mehrmals machen, bis man sich herantasten. Insofern, bis spätestens dann ist die genaue Angabe von Mengenangaben ja eh schon wieder ein bisschen überholt, so verpasst oder löst sich, abgelöst durch die Erfahrung, könnte man sagen.
Bei Brot ist es ja auch noch abhängig von der Jahreszeit und von der Temperatur und von der
Ja.
Luftfeuchtigkeit. Also,
Bei ganz
don't get me
vielen.
started. Ich hasse Brotbacken, aber ich will es immer wieder. Immer wieder will ich's.
Ja, ich mag das. Ich mache das sehr gerne. Aber das sind so Sachen. Und aber vor dem Popoli ist eine super. Casa Artusi
Genau.
heißt das Haus. Das ist, glaube ich, das Geburtshaus von ihm gewesen. Also es ist beeindruckend gewesen. Aber es gibt viele so kleine, auch so Mini-Verlage in Italien. Wir haben auch mal in so einem Buchladen so gar nicht kleine Bücher gekauft. Eins über, keine Ahnung, scharfe Gewürze und eins über wilde Kräuter. Einfach nur so, teilweise wirklich von so Privatleuten, die einfach ihr Wissen aufgeschrieben
Und
haben.
dieses ganz vor vielen Jahren, dieses kleine Buch, was du in Mantua gekauft hast, über die wirklich spezifisch Mantuaner Küche, auch
Ja, sowas gibt es in jedem Ort.
ein
Ja.
total irres Buch, das, ich weiß gar nicht, wie viele Exemplare können davon gedruckt worden,
Ja.
verkauft worden sein, aber
Ja.
das ist unglaublich.
Ja.
Ja.
Also gibt es viel. Die Kochbuchwelt lebt in Italien sehr, ist in Italien sehr lebendig.
Entsprechend
Aber
sehr.
teilweise kriegt man die dann auch wirklich nur in dem Ort, wo sie halt herkommen, in drei Buchhandlungen oder so. Und wir wissen das auch nicht, wir entdecken das halt zufällig. Ja.
Habt ihr das Gefühl, also der Kochbuchmarkt in Italien ist noch mal krasser? Also auf jeden Fall in kleineren Zellen offensichtlich, also viel spezifischer und teilweise im Eigenverlag oder nur, also ich
Also,
meine,
um ehrlich zu
hier gibt es
sein.
auch die besten Plätzchenrezepte von Oberammergau. Das wird auch im Eigenverlag rausgebracht, aber es klingt jetzt
Ja.
schon noch mal ein bisschen krasser irgendwie. Oder
Also,
ist
um
es, weil
ehrlich.
wir italienische Küche so reizvoll finden, dass man da irgendwie mehr drauf anspringt?
Naja, die Küche, also erstmal wird der Küche in Italien ja grundsätzlich ein viel größerer Wert zugewiesen, als das bei uns der Fall ist. Insofern ist das wahrscheinlich genauso wie es, weiß ich nicht, in jedem normalen Supermarkt gefühlt 50 verschiedene Mehlsorten gibt für jeden Anwendungszweck und bei uns gibt es drei, gibt es natürlich wahrscheinlich auch, ist es wahrscheinlich auch bei den kleinen spezialisierten Büchern ähnlich. Aber wir sind ehrlicherweise jetzt auch nicht die riesen Kochbuchsammler und haben jetzt auch nicht, das wird dich vielleicht enttäuschen als Kochbuch-Podcast, wir schreiben das gerne alles auf und so, aber wir haben jetzt nicht die riesen Kochbuchbibliothek und sammeln seit Jahrzehnten Kochbücher und blättern da immer angeregt drin, weil wir sind eigentlich so, also wenn uns was über den Weg läuft, das wir spannend finden, nehmen wir das mit und selten das der Fall, dass wir daraus kochen, eher wir lesen es halt, blättern es halt eher mal so durch auf der Reise oder
Lernt
abends im
irgendwas
Bett oder
dabei.
so und merkt sich vielleicht die ein oder andere Formulierung oder Kombination von Dingen oder so, aber könnte ich jetzt gar nicht fundiert beantworten so
Das
richtig.
finde
Es gibt schon viel,
find ich auch
aber ich
oft.
hier bestimmt
Wir
auch.
werden ja auch ganz oft jetzt eben, weil unsere Kochbücher relativ gut laufen, so wird vorausgesetzt, dass wir uns mit dem Kochbuchmarkt gut auskennen oder dass wir auch die anderen Kochbucherscheinungen alle so sehr auf dem Schirm haben. Aber das ist wirklich nicht so. Also ich mag Kochbücher schon, aber eher auch so, wie Juri erzählt, dieses, ich habe das irgendwie Lust, da drin zu blättern, aber es ist, ich benutze die gar nicht so, wie, glaube ich, viele sie benutzen. Und ich habe nicht viele und es ist auch, aber so geht es mir auch mit, ich schreibe ja auch Romane und auch mit der Gegenwartsliteratur auch so, obwohl ich sie schreibe, lese ich ganz selten Sachen, die aktuell rausgekommen sind. Also ich bin da gar nicht so firm. Ich finde, dass, ja, also für mich hat das eine mit dem anderen immer gar nicht so viel zu tun. Wir machen halt das, was wir gut können und machen möchten. Und was die anderen machen, machen die anderen. Aber wir gucken da, glaube ich, gar nicht so viel links und
Ich
rechts.
könnte jetzt auch gar nicht sagen, was meine liebsten Kochbücher sind oder die, zu denen ich immer greife oder sowas, sondern es ist eher so, ja, es gibt schon viel und viele sind auch schön, aber wir sind jetzt nicht so zusammen, da sind wir nicht so Nerds.
Nee. Das ist aber die perfekte Brücke, um nochmal aufzugreifen, was wir fatalerweise im kurzen Vorgespräch besprochen hatten, dass es nämlich gar nicht so ist, dass es eine Person gibt, die die Fotos macht und eine Person, die die Texte schreibt oder nur eine Person von euch, die kocht, sondern dass ihr eigentlich alles beide macht. Ja.
Ja, weitestgehend. Also was kochen auf jeden Fall.
Das schreiben auch die, also ich meine, es gibt natürlich schon so, ich schreibe eigentlich ich schreibe jede Woche diesen Newsletter. Gleichzeitig liest ihn Juri jede Woche Korrektur und schreibt auch teilweise noch Sachen dann um. Oder wenn wir Fotos machen, dann ist es schon, dass Juri weiterhin der Fotograf ist, der sich mit seiner Kamera maßgeblich auskennt und auf den Auslöser drückt, und die Nachbearbeitung macht. Trotz allem stehe ich als Fotoassistent dann sozusagen dabei oder entscheide natürlich maßgeblich mit, wie wir es inszenieren und genau, und genauso, ja, es ist einfach, es ist, oder wir reisen durch Italien und ich sage, hier ist ein Fotomotiv und Juri macht das Foto. Oder andersrum, also es ist wirklich eine kaum mehr so auseinander zu dividierende Teamarbeit in jeglicher Hinsicht.
Ich mag vor allem, dass eure Bücher so ein bisschen anders sind, dass sie so minimalistisch sind, dass sie so eine klare Bildsprache haben und dazwischen immer diese Eindrücke von Italien, dass man wirklich sofort Reiselust bekommt. Und ich finde, ihr schafft damit, das einzufangen, diese coole, lässige, vielleicht auch ein bisschen Münchner Art, Italien zu sehen. Auch so eine coole, lässige Art, die man, wo man Italien einfach benutzt als Vehikel, um sich gut zu fühlen, was ich
Ja,
eine
also wir
schöne
wollen das
Sache
auch gar
finde.
nicht cool machen, sondern ich glaube, es geht wirklich, also es ist halt wirklich, wir wollen halt das Italien darstellen, was wie wir es halt empfinden, so. Also einfach ganz normal, also so blöd das klingt, deswegen sind ja auch gerade auf diesen Italien-Fotos oder Stimmungsbildern, wie wir sie immer nennen, das sind ja jetzt gar nicht mal irgendwie großartige Motive oder so, sondern das ist ja wirklich so. Das sind halt so kleine Momentaufnahmen, wenn man halt irgendwie spazieren geht in irgendeiner Stadt und sich mal umdreht und sich denkt, was ist denn das schon wieder komisch, da mache ich mal ein Foto von so. Also es ist jetzt nicht so, sind ja selten irgendwelche Sehenswürdigkeiten oder klassische Dinge oder so. Es ist schon immer schön und liebevoll und so wie wir Italien halt auch empfinden, aber Italien ist halt auch nicht immer nur schön und liebevoll, sondern manchmal auch ein bisschen hässlich und ein bisschen grob und auch ein bisschen unangenehm und das gehört halt auch dazu, aber das kann man auch mögen, finde ich. Und bei den Essensfotos ist es halt so, dass wir uns halt genau wie beim Essen selbst halt immer auf das Wesentliche konzentrieren. Also keine Dekoration und kein Besteck und keine Gläser und keine Servietten und keine Tischdecken sondern halt, ja, das Essen. Genauso wie in dem Gericht immer nur die Zutat zählt halt bei dem Foto sozusagen nur das Gericht.
Kocht ihr in einem
Aber
Studio oder kocht ihr zu Hause?
wir
Wir kochen
kochen zu
zu
Hause.
Hause.
Hier hinten, hier siehst du unsere Küche.
Das ist eine sehr schöne Küche. Das können
Ja.
jetzt natürlich die Hörenden nicht sehen, aber es ist eine sehr schöne Küche, die ich schon unser ganzes Gespräch lang mit Neid
Ja.
bestaune.
Nein, wir kochen zu Hause und wir kochen. Viele denken, das hat mich auch erstaunt, eigentlich eingangs, als wir mit allem anfingen, dass ich immer dachte, wieso zur Hölle gibt es immer diese zahlreichen Berufsbeschreibungen, wenn man irgendwo eine Food-Fotostrecke sieht in einem Magazin, Food Styling, Licht, XYZ, weil ich mir denke, wir kochen das, dann stellen wir es irgendwo hin, wo gutes Licht ist, fotografieren es, also es
Weil wir
ist
es
viel.
inzwischen halt wissen, wie es geht, glaube ich. Wobei man sagen muss, wir haben ja auch eine kleine Wohnung in Italien und wir haben da auch schon teilweise, ich glaube, das zweite Buch haben wir zum Großteil da produziert, weil das Buch mit der Produktkunde war und wir halt auch an die ganzen Produkte drankommen wollten, gut und frisch und in guter Qualität und auch die ganzen Produkte selbst porträtiert haben sozusagen. Und auch da hat das eigentlich funktioniert, obwohl das
Genau.
eine sehr kleine Mini-Küche ist eigentlich, wo man sich sehr arrangieren muss, aber selbst da haben wir teilweise richtig aufwendige Sachen hingekriegt und man kann das schon immer irgendwie machen, wenn man ein bisschen.
Aber ja,
Ist ja jetzt auch nicht die komplizierteste Küche, die wir da
wahrscheinlich
machen.
hast du auch recht, Juri. Das ist wahrscheinlich unterschätzt man auch im Nachhinein, dass wir natürlich mittlerweile unglaublich routiniert sind. Und
Ja,
deshalb ist
ja.
es so, vielleicht war es auch anfangs nicht so unkompliziert. Also ich meine, natürlich, wir haben es immer nur zu zweit gemacht. Aber mittlerweile geht es halt einfach so rasend schnell und ich gucke schon immer so mit einem Schmunzeln irgendwie auf unser Equipment, mit dem wir das hier machen und denke mir so, wenn das
Aber wir
die
haben am
Kunden will.
Anfang auch lange rumgefuchst, bis wir das so hatten. Also bis wir wirklich wussten, wie wir das wollen, bis uns das gefallen hat. Und jetzt ist das natürlich reproduzierbar, aber am Anfang war das schon auch so ein Prozess. Ich weiß noch, wie wir am Anfang teilweise Licht aufgebaut haben und das alles so mit schön gemacht haben. Weißt du noch, da drüben in unserem Büro und dann haben wir da immer die Teller hingestellt, bis uns das alles gefallen hat.
Aber jetzt
Und
machen sie es ja
so,
gar nicht
jetzt
mehr.
wird es besser, jetzt hat sich halt so ein bisschen
Sie
eingespielt.
machen sie
Die
jetzt.
Arbeitsabläufe funktionieren halt jetzt. Aber das ist. Ja, ist aber auch wie mit dem Online-Shop, das war am Anfang auch ein riesiges Chaos und inzwischen läuft das weitestgehend ganz gut. Und selbst wenn mal viele Leute bestellen, kriegen die ihre Sachen am nächsten Tag. Aber das braucht halt immer so eine Zeit, bis man da so seine Bestimmung
Wahrscheinlich ist
findet.
es auch wieder so ein klassischer Fall von, dass man bei allem Großen, was man geschafft hat, später die Mühsal vergisst und irgendwie glaubt, das war schon immer. Hatte man schon immer so einfach hingeworfen und in Wahrheit stimmt es nicht.
Inzwischen sind es nämlich 5 Bücher, die ihr geschrieben habt. Aperitivo ist das 5., über das wir heute gesprochen haben. Aber man fragt schon, was kommt denn da jetzt als nächstes? Also, es gab Splendido italienisch kochen mit besten Zutaten und viel Gefühl. Splendido wirklich gute Zutaten erkennen und verarbeiten. Das war dieses Zutatenbuch, das zweite, was ihr erwähnt habt.
Nicht nur
Dann,
Zutaten, also schon Zutaten, was man daraus machen kann, natürlich.
genau.
Ja.
Und dann gab es Primavera Estate, also Frühling und Sommer, Autunno Inverno und jetzt Aperitivo. Also die Jahreszeiten sind durch, der Aperitivo ist durch, Süßigkeiten fehlen noch als explizit
Sagen viele,
eigenes
das
Buch.
sagen viele Leute, ja. Ja. Also wir wollen natürlich weitermachen, aber wir sagen natürlich jetzt nicht, was das nächste Buch sein wird. Aber
Es gibt, sagen wir so, es gibt zahlreiche Ideen tatsächlich.
ja, es gibt schon
Und
viele Ideen.
da und deshalb ist das ist tatsächlich nicht das Problem.
Letzten Endes läuft es ja immer auf etwas Ähnliches hinaus, dass man eben schöne Rezepte aufschreibt, die relativ einfach sind und mit guten Zutaten
Wo es
gekocht
irgendwie
sind,
Erinnerungen
wo
gibt.
man auch ein bisschen über die Produktkunde erzählen kann und wie man es macht und den Leuten zeigt, was diese tolle Küche noch alles so irgendwie in petto hat. Aber wie die Bücher dann heißen, das ist ja im Endeffekt immer so ein, ja, man braucht halt immer irgendwie so ein
Roten
Gefäß, wo
Faden.
man das reingießen
Ja.
kann oder irgend so ein Behältnis, wo man vorne was draufschreibt, damit die Leute es im Regal finden. Aber natürlich könnten die Rezepte aus dem Sommerbuch genauso in unserem ersten Buch sein und teilweise auch Bücher aus dem ersten Buch im Sommerbuch sein. Also das ist ja, es überschneidet sich natürlich auch teilweise. Ist ja auch nicht schlimm, es ist ja auch in Ordnung. Das ist halt das, was wir machen und die Leute lieben das
Aber
da, genau dafür.
ich meine, was die Rezepte an sich angeht, eben, es gibt noch eine unglaublich lange Liste an Rezepten, die noch nie irgendwo drin waren, die wir unbedingt gerne mal machen möchten. Und das insofern ist es noch nicht ausgeschöpft.
Aber das mit den Süßspeisen ist trotzdem interessant. Das
Ja, das
schwirrt
stimmt.
sich ja auch schon oft durch die Küche,
Ja.
die Idee.
Vor allem, weil Italien einen anderen Zugang hat zu Süßspeisen. Also das habe ich jetzt schon ein paar Mal gelesen. Nicht so wie wir, Kaffee und Kuchen am Nachmittag ist ja nicht, was die machen, sondern die haben einen anderen Zugang zu den süßen Dingen und haben aber trotzdem viele tolle, interessante, süße
Wahnsinnig
Speisen.
viele, ja. Ja, es ist sehr spannend. Ich mag das auch alles sehr. Finde es auch sehr spannend. Auch sehr kompliziert teilweise.
Ich möchte nicht unerwähnt lassen, Mercedes, du hast letztes Jahr einen Roman veröffentlicht. Zuschauen und winken, auch den kann man lesen. Juri, du kannst all deine wunderschönen Bilder, die auch in Aperitivo sind, sind auf der Website, habe ich gesehen, viele. Die kann man als Druck bestellen
Ja,
und kann damit sich das
wenige
Gefühl auch
davon.
nochmal nach Hause
Wenige
holen.
davon haben wir auf der Website tatsächlich, aber natürlich kann man, weil jemand Interesse hat, auch jedes andere bestellen, wenn er das haben möchte. Wir haben auch Postkarten in unserem Shop zum Beispiel mit vielen Motiven, aber es sind schon sehr, sehr viele und wir haben jetzt nicht jedes da im Sortiment. Aber es gibt sehr viele Menschen, die auch auf Sonderwunsch teilweise mit total verrückten Wünschen kommen und dann irgendwie riesige Abzüge gerahmt haben wollen und sich die dann in die Wohnung, also wir können doch gar nicht mehr zählen, in wie vielen Wohnungen und Häusern, glaube ich, inzwischen diese Fotos hängen, die wir auf unseren Reisen immer machen.
Ja, teilweise auch in sehr interessanten Institutionen, wirklich in katholischen Instituten, die dann ein großes Maria auf dem Lastwagen
Ja.
sich gerne irgendwie in den Flur hängen, und das finden wir dann immer sehr, sehr, sehr süß und witzig und angenehm selbstironisch.
Auch Restaurants. Teilweise, die dann zur Dekoration aufhängen. Eine
Also
Zahnspange
scheut euch
verbindet.
nicht, schreibt den beiden das Bild von Seite 24 aus dem dritten Buch, das hätte ich gerne in 2x2 Meter.
Ja, machen
Go for
viele.
it.
Das
Auf jeden
kommt
Fall
durchaus vor, ja.
gibt es wirklich ganz, ganz viele. Und ich finde das auch eine ganz tolle, süße, schöne Vorstellung, dass diese Momente, die wir irgendwie zwischen uns zu zweit in Italien erleben, teilweise irgendwie auf der Autobahn auf einmal irgendwie dazu führen, dass es ein Jahr später irgendwo in riesig in irgendeiner Wohnung hängt. Und ich immer denke, das ist irgendwie magisch. Das
Das zeigt, dass anscheinend noch viele andere Leute das genauso erleben. Ist
ja.
ja eigentlich ganz schön, dass sie doch sehr universell sind, die Bilder.
Ich finde auf jeden Fall super inspirierend, was ihr macht und auch wie ihr lebt zwischen München und Italien. Sorry, das verfolgt mich heute noch den ganzen Tag und ich werde mir so Tagträume draus stricken, wie ich zwischen München und Italien leben könnte. Da müsste ich
Ja,
aber
das
immer
ist
so
halt
viel Familie mit
geografisch
mir
machbar.
mitschleppen. Da hätte ich auch gar keine Lust drauf. Aber ich habe jetzt auf jeden Fall ein wichtiges Reiseziel auf meiner Bucketlist. Und die werde ich auch recherchieren und in die Shownotes packen. Genauso natürlich die Links zu allen wichtigen Dingen von euch, den Shops und Büchern und Romanen. Und ich danke euch sehr für das Gespräch und bin sehr gespannt, was als nächstes von euch kommt.
Ja, vielen, vielen Dank. Ich fand es auch sehr, sehr angenehm. Wir hätten wahrscheinlich jetzt noch eine Stunde weiter plaudern können. Das kam mir gar nicht so lang vor. Und ich mir macht es wirklich Spaß, auch für uns so zurückzublicken und nochmal sich vor Augen zu halten, was wir da eigentlich so aufgebaut haben. Und es ist schon ein richtig gutes Gefühl.
Absolut.
Also vielen Dank für das Interesse.
Ja, wir
Sehr
freuen uns.
gerne. Auf bald.
Bis bald.
Auf bald.
Das war der Kochbuch-Podcast. Wenn er dir gefallen hat, dann hinterlass doch bitte eine positive Bewertung oder einen Kommentar auf der Plattform deiner Wahl. Der Kochbuch-Podcast ist eine Produktion von Studio CBH. Redaktion, Moderation und Produktion Christina Häusler. Vielen Dank fürs Zuhören.